Also ich habe ja schon gehört, dass man in Nördlingen sehr schön und kräftig singt, aber dass es so toll sein würde, hätte ich mir nicht gedacht. Großartig, wir könnten gleich nochmal 4 Strophen singen. Aber nein, liebe Schwestern und Brüder, wir hören den Predigttext, steht im Jakobusbrief, Kapitel 2, die Verse 14 bis 26. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, aus der auch schon die Lesung eben stammte. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Kundschafter gastfreundlich bei sich auf und half ihnen, auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso nämlich wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Lasst uns um den Segen der Predigt beten. Herr, segne an uns dein Wort. Amen. Neulich saß ich in der S-Bahn. Ich kam von einem Termin im Oberkirchenrat. Die S-Bahn war brechend voll. Mir gegenüber war noch ein Platz frei. Ein etwas eher übel aussehender Mann setzte sich dahin und er fragte mich, sind Sie Pfarrer? Ich hatte so ein kleines Kreuz an meinem Jackett. Sind Sie Pfarrer? Fragte er und alle Blicke richteten sich auf mich. Ja, ich bin Pfarrer, müsste ich wohl oder übel einräumen. Und es wurde noch spannender. Er fragte mich nämlich danach, wenn Sie Pfarrer sind, dann können Sie mir ganz bestimmt 5 Euro geben. Die 20 Augenpaare starren. Und ich glaube, dass diese ganzen Leute dachten, also wenn er jetzt nichts gibt, dann ist sein Glaube nichts wert. Denn ein Glaube ohne Taten ist tot. Ich glaube, viele Menschen können zustimmen dem, was der Jakobus da schreibt. Aber selbst wenn ich jetzt diesem Mann die 5 Euro gegeben hätte, ich verrate dann noch, ob ich sie tatsächlich gegeben habe,
Selbst dann vorher hätte man wissen sollen, dass diese Tat aus Glauben geschah. Sie hätte ja auch aus Angst geschehen können. Angst vor der öffentlichen Meinung dort in der S-Bahn, dass sie mich vielleicht für einen Heuchler halten. Oder aus Geltungsbedürfnis und Ehrsucht, dass ich vielleicht eine Medaille bekomme, eine imaginäre Medaille von dem Publikum in der S-Bahn. Das wären aber dann keine Taten gewesen, die aus Glauben geschehen sind. Angst ist keine Glaubensmotivation, wenn wir etwa aus Panik gegen den Klimawandel ankämpfen, dann sind das keine Taten des Glaubens. Aber auch mit der Ehre, auch damit verhält es sich so. Wenn wir Nächstenliebe üben, um das Bundesverdienstkreuz zu bekommen oder irgendeine Ehrennadel, dann ist das gewiss auch keine Tat des Glaubens. Ja, selbst wenn wir aus Mitleid helfen würden, selbst dann wäre unsere Tat keine Tat des Glaubens. Denn Gott sei Dank sind alle Menschen zu Mitleid fähig, nicht nur wir Christinnen und Christen. Aber was macht denn dann eigentlich meine Tat zu einer Tat des Glaubens? Um das herauszufinden, müssen wir uns noch die anderen beiden Beispiele des Jakobus anschauen. Das erste Beispiel war ja ein Mensch gewesen, der Hunger hat, der Kleidung braucht. Dem entspricht also diese Begebenheit in der S-Bahn. Der Mann, der sich mir gegenüber hinsetzte, der hatte auch Hunger. Aber dann gibt es noch zwei andere Beispiele. Beispiel Abraham, Beispiel Rahab. Die müssen wir uns auch anschauen, um herauszufinden, was eine Tat ist. Glaubens ist. Wenden wir uns Abraham zu. Was Abraham tut, das ist nach Meinung des Jakobus auf jeden Fall eine Tat des Glaubens. Er gilt ja auch als der Vater des Glaubens. Aber diese Tat des Glaubens, liebe Schwestern und Brüder hier in Nürtingen, sie widerspricht allem, was wir als gut bezeichnen würden. Mit Nächstenliebe hat das nichts zu tun. Kleiderkammern und Suppenküchen, das mag ja Gottes Wille sein. Aber was Abraham tut, das geht auf keine Kuhhaut und sollte auch auf kein christliches Gewissen gehen. Abraham ist bereit, seinen Sohn Isaak zu opfern. Er legt ihn auf den Opfertisch, er holt mit dem Messer aus. Das ist eine FSK 18 Geschichte. Die Konfirmanden müssen jetzt eigentlich rausgehen. Es ist kaum erträglich, was hier geschieht. Aber gerade an dieser unerträglichen Geschichte können wir erkennen, was eine Tat des Glaubens ist. Eine Tat des Glaubens ist eine Tat, die nur einen einzigen Grund hat. Nämlich, dass Gott es will. Es gibt keinen Grund, dass Isaak geopfert wird, außer dass Gott es will. Und weil es keinen anderen Grund gibt als Gottes Willen, darum ist es eine Tat des Glaubens. Diese Erkenntnis können wir nun zurücknehmen in die S-Bahn. Nehmen wir an, ich gebe dem Mann tatsächlich 5 Euro. Eine Tat des Glaubens ist das genau dann, wenn ich es allein deshalb tue, weil es Gottes Wille ist. Freilich, um Gottes Willen zu tun, muss ich erstmal auf ihn hören. Und auf ihn zu hören, muss ich mit ihm in einer Beziehung stehen. Und das war dann auch der Grund für mich, tatsächlich diese 5 Euro aus meiner Tasche zu holen und sie dem guten Mann zu geben. Weil ich dem Kreuz auf meinem Jackett keine Schande bereiten wollte. Weil ich meinem Herrn Jesus Christus keine Schande bereiten wollte. Wenn ich dem Mann nichts gegeben hätte, dann wäre das letztlich auf Jesus zurückgefallen. Darum habe ich dem Mann die 5 Euro gegeben, aus Gehorsam meinem Herrn gegenüber. Das ist also eine Tat des Glaubens, die allein aus dieser Beziehung heraus geschieht, aus der Beziehung zu Jesus. Eine Tat, die allein seiner Weisung, seinem Ruf, seinem Gebot gehorcht. Pfarrer Griesinger hat in seiner Abschiedspredigt hier in Nürtingen zu Recht den Gehorsam gelobt. Ich zitiere aus seiner Predigt, die auch auf unserer Homepage zu finden ist. Gehorsam sein und gehorchen gehört zu Jesu Vokabular. Gehorsam ist somit niemals unmodern oder überholt. Und wir können jetzt sagen, was ich aus reinem Gehorsam Jesus gegenüber tue, das ist eine Tat des Glaubens. Das ist ja auch gut und schön im Falle der 5 Euro. Aber das Beispiel Abraham, das drängt doch die Frage auf, woher weiß ich denn, was Gottes Wille ist? Das klingt ja nach völliger Willkür, was Gott von Abraham fordert. Den eigenen Sohn zum Opfer bringen, ja, geht's noch? Wenn Taten des Glaubens allein in meiner Beziehung zu Gott wurzeln, ist da nicht der Willkür Tür und Tor geöffnet? Was wäre gewesen, wenn ich heute Morgen den Eindruck gehabt hätte, Gott will, dass ich jetzt nach Karlsruhe fahre und nicht nach Berlin? Hätte ja passieren können. Allein Gottes Wille, allein mein Gehorsam, ist das nicht die allerbeste Begründung für das, vor dem unsere Gesellschaft zittert wie Espenlaub, nämlich für einen religiösen Fundamentalismus? Gott sagt, ich tue es. Wie verrückt oder auch schrecklich und absurd das auch sein mag. Um hier Licht ins Dunkel zu werfen, müssen wir noch das nächste, das dritte Beispiel bedenken. Wir kommen zu Rahab, der Prostituierten. Dass es sich um eine Prostituierte handelte, zeigt zunächst einmal, Taten des Glaubens können von allen getan werden, egal welchen Stand und welches Ansehen sie für den Menschen haben. Ich bräuchte ja eigentlich nur die Predigt von letzter Woche zu wiederholen, die Pfarrerin Dr. Dagmar Golz hier gehalten hat, die ja zum Glück, ich konnte ja letzte Woche nicht hier sein, zum Glück auf ihrer Homepage nachzuhören war. Das finde ich ganz großartig. Und sie hat es ja sehr deutlich gemacht, dass es auf Gottes Berufung ankommt, dass es auf unserer Seite überhaupt keine Voraussetzungen dafür gibt, dass Gott durch uns handelt. Es kommt darauf an, dass Gott mit uns und durch uns seine Geschichte schreibt. Gerade weil Gott so frei und so souverän seine Geschichte schreibt, dürfen wir aber kein Gesetz daraus machen. Es ist dann nicht so, dass man jetzt aus der Geschichte von Rahab die Konsequenz ziehen müsste, okay, wenn irgendwelche Kundschafter oder Spione in den Ort kommen, dann müssen wir die aufnehmen. Das wäre ein Fehlschluss. Spione aufnehmen und verstecken, das ist weder immer noch überall Pflicht eines Christenmenschen. Eine Tat des Glaubens war die Tat der Rahab nur deshalb, weil es sich bei den Kundschaftern nicht um irgendwelche Kundschafter so handelte, sondern um die Kundschafter des heiligen Volkes. Das heilige Volk, das Volk Israel, ist nun aber das Volk, mit dem Gott seine Geschichte schreibt, hier auf Erden. Indem Rahab den Kundschaftern dieses Volkes geholfen hat, hat sie mitgeschrieben an Gottes Geschichte in der Welt. Hat sie sich vom Heiligen Geist gebrauchen lassen als Gottes Schreibwerkzeug. Auch das ist sehr deutlich geworden in der Predigt letzte Woche. Und ich will an dieser Stelle etwas einflechten, weil es müssten jetzt 8 Minuten sein, wo die Aufmerksamkeit etwas runtergeht. Deswegen rede ich jetzt kurz über die Personalie. Sie sind, was die Vakanzzeit anbelangt, bin ich korrekt mit den 8 Minuten? Länger? Kürzer? Länger? Sie sind, was die Vakanzzeit, aber gut, also eine tolle und aufmerksame Gemeinde. Wahnsinn, ich habe niemanden gemerkt, der irgendwie jetzt abgeschweift ist. Gut, gute Konferenz, sehr gut. Toll, also was die Vakanzzeit anbelangt, sind Sie jetzt sozusagen, haben Sie gerade den Atlantik überquert und sind jetzt kurz vor New York. Es braucht eigentlich nur noch 2 Ruderschläge. Bei meinen Schwiegereltern, da hängt im Bad ein Spruch, da steht drauf, lege nicht die Ruder beiseite, bevor du an Land bist. Sogar wenn du knapp vor der Küste bist. Was ist passiert bis jetzt? Es gab super gute Begegnungen zwischen Pfarrerin von der Golz und Menschen hier in Nöttingen. Und die waren so gut, dass der Oberkirchenrat gesagt hat, diese Frau, die schlagen wir der Gemeinde in Nöttingen vor als Pfarrerin. Und dann war die Frage an den Kirchengemeinderat, wollt ihr es? Und gerade nach dem letzten Gottesdienst, letzten Sonntag, hat der Kirchengemeinderat natürlich gesagt, ja, wir wollen es. Deswegen sind es jetzt nur noch 200 Schläge, aber die müssen noch geschlagen werden. Erstens muss noch der Bezirkskirchenrat sein Votum abgeben. Zweitens muss noch der Landeskirchenrat sein Votum abgeben. Ja, wir haben viele Räte, viele Gremien. Sogar Landeskirche. Das eine geschieht am 14. November, das andere am 21. November. Und danach, danach dürfen Sie dann sagen, wir haben eine neue Pfarrerin. Das dürfen Sie jetzt noch nicht sagen. Bitte.
Obwohl es natürlich so ist. Eigentlich. Aber trotzdem, noch die beiden Ruderschläge und dann sind Sie an Land. Und dann schreibt Gott seine Geschichte hier in Göttingen fort mit dieser neuen Pfarrerin, mit dieser Gemeinde. Und was in dieser Geschichte geschieht, das sind Taten des Glaubens. Dass Gott uns führt, wie Kugelschreiber. Und damit können wir jetzt Licht werfen auf Abrahams scheinbar schreckliche Tat. Auf diese beinahe Opferung seines Sohnes. Taten des Glaubens sind Taten, die aus der Beziehung zu Gott fließen, hatte ich gesagt. Aber diese Taten sind nicht irgendwelche Taten, sondern sie passen hinein in Gottes Geschichte. Sie gehören in Gottes Liebesroman. Sie stehen in einem Zusammenhang mit allem anderen, was Gott so tut. Der Zusammenhang. Darauf kommt es an. Wenn ich heute früh einfach so nach Karlsruhe gefahren wäre, das hätte überhaupt nicht in den Zusammenhang gepasst zu dem, was ich sonst so hier eigentlich tue. Das ist nämlich mich an die Grenzen des Kirchenbezirks halten. Also stand in keinem Zusammenhang. Und darauf kommt es an, dass die Taten des Glaubens im Zusammenhang stehen. Nur deswegen können wir dann eben auch Abrahams Tat als eine Tat des Glaubens bezeichnen. Was für sich betrachtet schrecklich und unverständlich ist, das leuchtet in diesem Zusammenhang ganz anders. Denn diese Opferung, diese beinahe Opferung, ist ja eben gar keine Opferung. Sie verkündet vielmehr das Ende aller Opferungen. Als Abraham seinen Sohn schlachten will, kommt man wieder weghören, aber jetzt wieder hinhören, dann wird er von einem Engel gestoppt. Und der Engel sagt, vergreif dich nicht an deinem Sohn. Und dann findet Abraham auch noch einen Widder, der sich im Gebüsch verfangen hat. Hervorragend, also her mit dem Widder, und der Widder wird geschlachtet und ihm sagt es frei. Alles sieht gut aus. Und die Botschaft lautet, Gott wird sich ein Opfer ausersehen. Gott, nicht wir. Welch eine Botschaft, wir, die wir ständig Menschen opfern. Und da hören wir, nein, das ist nicht euer Job, irgendjemanden zu opfern für irgendwas, sondern das ist Gottes Job. Und das wird völlig klar und offensichtlich am Kreuz Jesu Christi, wo Gott sich uns selbst schenkt und opfert. Und damit ist es vorbei mit allen Menschenopfern. Vorbei mit allem, was geschieht, weil Menschen egoistisch sind, weil sie Macht wollen, weil sie Geld wollen, weil sie Reichtum wollen. Vorbei ist es. Und so kann man dann wirklich sagen, dass Abraham mitgeschrieben hat an Gottes Geschichte in dieser Welt. Wenn wir Taten des Glaubens tun, dann schreiben wir eben auch mit. Schreiben wir mit als Kugelschreiber, Bleistifte, Füller und Eddings. Und das heißt ja dann, nicht wir schreiben eigentlich, sondern der, der uns führt, der ist es, der schreibt. Und der, der uns führt, das ist der Geist. Der Geist führt uns. Der Geist schenkt uns den Glauben, das wissen wir alle, aber der Geist schenkt uns eben auch die Taten. Das ist der Witz, den wir immer wieder vergessen. Aber es ist ein guter Witz. Der Geist schenkt uns unsere Taten, unsere Liebestaten, unsere Glaubenstaten. Sie sind Geschenke des Geistes. Paulus schreibt von den Früchten des Geistes. Wir haben das eben gehört. Für das Verhalten der Christen gibt es kein Bundesverdienstkreuz. Wenn es ein Bundesverdienstkreuz gibt, dann für den Heiligen Geist. Er schenkt uns unsere guten Taten. Er hat mir zwar nicht die 5 Euro geschenkt, aber er hat mir geschenkt, dass ich diese 5 Euro dem Mann gegeben hat, der mir gegenüber saß. Der Geist hat mich als Kugelschreiber gebraucht, er braucht uns alle als Stifte. Jeder kann sich überlegen, welche Art von Stift er ist. Auch den Mann in der S-Bahn hat er als Schreibzeug gebraucht, denn auch dieser Mann hat eine Tat getan. Er hat seinen Ärmel hochgekrempelt und mir sein Armband gezeigt. Und da waren Fische drauf. Er hat den Herrn bezeugt, er hat gesagt, ich bin auch ein Christ. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen, da haben die anderen wieder weggehört. Leider. Wenn es theologisch wird, dann hören die Leute komischerweise immer weg. Das ist so das Schicksal meines Berufsstandes. Aber wir zwei haben uns unterhalten und sind in ein tiefes Gespräch gekommen über Vergebung und Versöhnung. Da war nämlich so einiges los im Leben dieses
dieses Mannes und der Geist, der Heilige Geist, hat wieder mal Geschichte geschrieben in dieser S-Bahn. Wenn es aber der Geist ist, der unsere Taten tut, liebe Gemeinde, dann können wir dieses berühmte Wort aus dem Jakobusbrief, dieses, dass Glaube ohne Werke tot sei, noch einmal ganz anders verstehen. Wobei ich jetzt mit diesem Verständnis wahrscheinlich auch über Jakobus wirklich hinausgehe. Wenn es heißt, dass Glaube ohne Taten tot sei, dann bedeutet das doch auch, ein Glaube ist dann tot, wenn er nicht mit den Taten des Geistes rechnet. Wenn er nicht damit rechnet, dass Gott durch seinen Geist, in der Kraft seines Geistes hier und heute immer wieder handelt. Überraschend, unerwartet oder auch kontinuierlich und beharrlich. Der Geist geht, wo er will. Ein Theologieprofessor, habe ich neulich gehört, der hat einen komplizierten Vortrag gehalten und das gehört sich auch so, wenn man Theologieprofessor ist. Gott hat auch das Komplizierte geschaffen, nicht nur das Einfache. Aber irgendwann hat dieser Mann schlicht und ergreifend gesagt, damals, als der Kommunismus in Polen gefallen ist, das war das Werk des Heiligen Geistes. Punkt. Ja, der Heilige Geist schenkt nicht nur den Glauben, er schenkt auch Taten, er schreibt Geschichte. Glaube ohne Taten ist tot. Das ist dann keine Moralpredigt, sondern das ist ein Fanal gegen ein Christentum, das zur Weltanschauung degeneriert, zu einem Wertekanon, zu reiner Theorie. Ein Christentum, das mit allem rechnet, nur nicht mit Gott. Aber Gottes Geist schafft niemals nur den Glauben. Er schafft immer auch die Tat. Er ist immer auch Ereignis, Event, Happening. Und der Glaube rechnet mit Gottes Handeln. Er wartet auf Gottes Handeln. Und er erkennt das Handeln des Geistes hier und da und vor allem auch in den eigenen sogenannten guten Taten. Und die Moral von der Geschichte ist, dass es eben nicht um Moral geht, sondern um Glaube und Geist. Und um den Geist. Und wir bitten mit dem nächsten Lied. Amen.